Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße dich, Elsbeth.
Wir haben uns ja heute ein bisschen ein schwieriges, aber notwendiges Thema ausgesucht, nämlich wie das denn so steht mit Konfliktbewältigung in der Schule. Wer ist zuständig? Wer kann da etwas regeln? Denn notwendig finde ich dieses Thema sehr, sehr. Ich finde es ein sehr dringliches Thema. Man liest es schließlich fast jeden Tag in der Schule vom Leid, vom geklagten Leid von LehrerInnen, dass die Kinder nicht mehr beschulbar sind, dass Unterricht nicht mehr funktioniert, vor lauter Konflikten, die sich da auftun.
Ja, Konflikte, man nicht nur in der Schule, sondern einfach auch in unserer Gesellschaft.
Ja.
Ich glaube, das Thema Konfliktbewältigung, Konfliktlösung ist in der Schule top aktuell, aber eben auch in der Gesellschaft. Und wir merken ja, wie hilflos wir auch diesbezüglich sind. Sei es denn im politischen Diskurs oder auch im beruflichen, im gesellschaftlichen. Es gibt so viele Missverständnisse, so viel Nebeneinander, so viel auch Gegeneinander, das dann letztendlich zu Konflikten führt. Und die Lösung ist die Frage, haben wir eine Lösungskultur, haben wir eine Konfliktlösungskultur? Aber schauen wir uns das konkreter an, wie das zum Beispiel eben in der Schule ist. Was geht dir da durch den Kopf?
Ja, mir geht da so viel durch den Kopf, dass ich jetzt mich konzentrieren muss, wie anfangen. Ja, denn wenn man einmal hineinschaut, dann ist ja die Liste von angebotenen Seminaren und Büchern und wissenschaftlichen Abhandlungen zum Thema Konfliktmanagement jetzt einmal nur an der Schule schon sehr, sehr lang.
Und hauptsächlich, du sprichst jetzt im Hinblick auf LehrerInnen.
Ja, das Angebot für LehrerInnen, denn, und da gehe ich ganz konform, also mit allen WissenschaftlerInnen, wenn jemand mit Gruppen beschäftigt ist, ist er auch gleichzeitig mit Gruppendynamik konfrontiert. Und auch natürlich dann auch, egal was er gelernt hat an der Universität oder an der pädagogischen Hochschule, auch konfrontiert mit einem notwendigen Know-how, wie man halt mit problematischen Gruppendynamiken auch umgeht in der Klasse.
Ist das nicht sowieso selbstverständlich? Ich meine, sollte doch klar sein, dass das in der Klasse, im Unterricht Relevanz hat, gerade wenn es Störungen gibt oder wenn es Konflikte. Ich meine, wir reden ja da jetzt nicht alleine von ganz dramatischen Konfliktsituationen, wo es um Verletzungen und Handgreiflichkeiten geht, sondern Konflikte,
ja, die, ganz normale, ja.
Die dümpeln ja schon ganz normale, nennst du sie, in jeder Klasse.
Naja, man darf ja nicht vergessen, es ist schon schwierig in Gruppen, die sich halt zum Beispiel außerhalb der Schule zu einem Thema zusammentun, in der Arbeit, ein gemeinsames Ziel haben. Aber in der Schule haben wir es mit Gruppen zu tun, wo die Einzelwesen einander überhaupt nicht ausgesucht haben. Ja, das sind ja, da müssen ja auf einmal Menschen miteinander arbeiten, die erst suchen müssen danach, was könnte sie überhaupt verbinden, was könnte sie als Menschenwesen miteinander verbinden. Und
das, wobei ich das ja noch einfacher finde wie in der normalen Arbeitswelt, weil das hast du in der Berufswelt, in einer Firma ja auch nicht, dass du dir deine MitarbeiterInnen aussuchen kannst, außer du bist der Chef oder die Chefin.
Yeah.
Aber in der Schule würde ich ja jetzt sagen, ist es ja unter Anführungszeichen noch einfacher, weil manche Schulformen ja den jungen Menschen anvertraut haben und Und man sagt ja oft, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also da können die jungen Menschen ja eigentlich noch das Potenzial des
Ja, schon.
Miteinanderauskommens bestmöglich lernen.
Ja, nur wenn das überhaupt nicht geschult wird, ja, wenn das bleibt, was sie von den Eltern mitbringen, was sie im Fernsehen sehen, was ihnen irgendjemand erzählt, welche Ideologie das immer ist, dann kann das unter Umständen auch schädlich sein. Aber sozusagen, ich will nicht jetzt da mich mit einzelnen oder wir mit einzelnen Theorien beschäftigen, aber dass in einer Gruppe das Wichtigste ist, dass man zuerst einmal weiß, wer da ist, also Forming heißt das, ja, und dann Norming, was gilt hier, wer ist überhaupt da, was gilt hier, welche Regeln gelten hier, was ist festgelegt und was können wir noch gemeinsam aushandeln. Und dann, noch bevor dann das Performing, das Arbeiten kommt, kommt nur das Storming, weil natürlich klar ist, dass man sich da auch auseinandersetzen muss. Ja, und wenn womöglich ein Norming ist, dass von den 50 Minuten vielleicht 20 Minuten stillgesessen werden muss, dann kann das sein, dass da nicht alle mitmachen und dass dann welche sagen, für mich ist das keine gültige Regel, an die halte ich mich nicht. Also das heißt, Konflikte sind einfach ganz natürlich. Die Frage ist nur, wie wird mit diesen Konflikten umgegangen? Und da sehe ich sehr viel Handlungsbedarf.
Absolut. Ich meine, du hast jetzt gerade so ein Modell von der Konfliktlösung
Ja,
und der
nur eins.
Prozesse
Aus der Gruppendynamik ist das nur so ein
genannt.
kleines.
Ja, und es gibt ja da viele,
Ja.
also je nachdem auch von Forschungsrichtungen und
Ja.
ob es jetzt aus der Kommunikationswissenschaft oder aus der,
Sozialwissenschaft,
ja, oder aus der, genau,
Erziehungswissenschaft.
aus der Erziehungswissenschaft kommt. Aber Elsbeth, ich meine, du hast es ja angedeutet und ich wollte es auch nicht verharmlosen. Das hören wir wirklich tagtäglich. Es ist Unterrichten nicht mehr möglich. Die Burnout bei LehrerInnen, weil die Konfliktsituation in der Klasse mit den Schülerinnen oder an der Schule einfach so groß ist. Aber wir reden da über so ein Ungetüm an Konflikt. Ich denke, es wäre ganz hilfreich, wenn wir ein bisschen ordnen, was gibt es denn für Konflikte an der Schule oder in der Klasse? Also was meinen wir denn, wenn wir jetzt von Konflikt reden?
Ja, Benedikt, ich möchte mich da auch nicht in die Nesseln setzen und jetzt da einfach aufzählen, worüber Kinder nicht nur streiten, sondern sich auch hassen können. Ja, weil ein Konflikt kann ja von einfacher Auseinandersetzung, wer sitzt vorne, wer sitzt hinten, von der Sitzordnung, über wen liebt die Lehrerin mehr und wo mag ich den nicht oder welche Kleidung ist akzeptiert und warum hasse ich jemanden, der eine ganz andere Kleidung hat als ich? Ja, das kann in die verschiedenste Richtungen gehen. Da meine ich jetzt nicht das Kopftuch, sondern da meine ich insgesamt. Ja, Markenkleidung versus No Name und also da gibt es ja alles Mögliche und bauchfrei oder nicht und so.
Ein Teil der Gruppe oder nicht?
Ja, und dann eben genau, was du sagst, Teil der Gruppe, dann die Bildung von Untergruppen. Ja, ich habe schon sehr viel mit Klassen gearbeitet, auch als externe Referentin zum Thema Gruppendynamik und da konnte bisher noch jede Klasse auf einem Plakat zum Beispiel die Gruppen aufzeichnen und denen einen Namen geben. Also das war immer völlig klar in der Klasse, dass es da verschiedene Richtungen und damit Gruppen gibt. Ja, und es kann aber auch zu richtigen Verhärtungen führen. zu dem, wie wir es ja eh überall haben, diese Kämpfe, wer so denkt wie ich, ist gut und wer anders denkt, ist ganz böse. Und wenn da Lehrerin nicht rechtzeitig und Lehrer auch das ans Licht bringen kann, damit arbeiten kann, ist natürlich die große Gefahr, dass Konflikte sich tatsächlich so aufbauschen, dass tatsächlich eine Intervention nicht mehr möglich ist. Ja? Mhm. In der Kommunikationswissenschaft hat man halt so, je nach Theorie, verschiedene Stufen der Konfliktentwicklung. Und die letzte Stufe, in jedem Fall von 9 oder von 6, je nach Theoriegebäude, ist dann die Eskalationsstufe. Mhm. Und wenn die erreicht ist, wenn zum Beispiel einmal ein Mobbing vorliegt, das ganz intensiv ist, wo das Kind jeden Tag weinend nach Hause kommt und die andere Gruppe, die diesen fertig macht, unbelehrbar ist, wenn diese Eskalationsstufe einmal erreicht ist, dann sind auch LehrerInnen eher hilflos. Dann hilft oft tatsächlich nur mehr noch die Trennung. Mhm. Also eine andere Klasse, eine andere Schule, so wie auch in einer Ehe. Dann geht keine Mediation mehr, dann gibt es nur mehr Scheidung.
Aber das ist natürlich eben, deswegen heißt es ja auch Eskalation und höchste Stufe.
Ja.
Also dann...
dann ist es zu spät.
Dann ist zu spät.
Man muss vorher was machen.
Ja.
Und
aber trotzdem, weißt du, was du jetzt...
Ja?
Wir reden ja jetzt hier konzentriert über Konflikte, die SchülerInnen haben.
Mhm.
Mit sich, miteinander und dann vielleicht auch, gibt es natürlich auch in der Version mit einer Lehrerin, mit einem Lehrer oder mit der Schule als Gebäude und so weiter. Aber die Schule birgt natürlich viele andere Konfliktpotenziale. In das Lehrerzimmer wollen wir jetzt gar nicht schauen.
Nein, dann, bleiben wir noch in der Klasse.
Was sozusagen auch dann an Konflikten vielleicht zwischen den Lehrkräften und der Schulleitung und so weiter sind. Aber eben der Fokus auf Konflikte unter SchülerInnen. Glaubst du, das gefühlt, weil du schaust jetzt so einen Bogen, man sagt auf der einen Seite, ja, früher war immer alles besser oder nicht so schlimm und jetzt eskaliert alles mehr.
Genau, ja.
Also medial, in der medialen Wahrnehmung ist das ja immer sehr punktuell, weil die Tagesaktualität, die hat ja immer die höchste Präsenz in der Wahrnehmung. Mhm. Also wie würdest du es einstufen? Nimmt das zu?
Also ich habe zwei Dinge anführen. Das eine, was gleich geblieben ist und das andere, was sich verändert hat. Also ich finde, verändert hat sich tatsächlich die Intensität des Ausdrucks von Konflikten, weil das autoritäre Weltbild, das die Schule ja über viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte geprägt hat, einfach nicht mehr greift.
Mhm.
Ja, also Lehrer kann hüpfen vor den Kindern und Zornesröte verbreiten und schimpfen und schreien und Fünfer geben. Er steht trotzdem mit autoritären Maßnahmen meistens eher auf verlorenen Posten. Also das hat sich auf jeden Fall geändert.
Und also so auf den Punkt befragt, Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle. LehrerIn kann drohen und drohen und drohen, aber nicht strafen, so wie man das im autoritären System früher konnte. Wobei wir ja um Gottes Willen das nicht als gut befinden.
Nein, aber das wirkt einfach nicht mehr. Und jetzt stehen wir da, was tun wir?
Mhm.
Und jetzt komme ich zum anderen, was immer noch gleich geblieben ist. Und das ist für mich auch ein bisschen traurig, nämlich die Frage, wer ist jetzt zuständig für die Bearbeitung der Konflikte? Und früher, als wir noch in der Schule waren, gab es die sogenannte Klassenbucheintragung.
Mhm.
Das heißt, nehmen wir den Fall, dass aus der letzten Bank von mir aus ein Schüler oder eine Schülerin herausruft, Sie sind unfair und Ihnen schreibe ich sicher gar keine Hausübung mehr.
Mhm.
das ist ja noch sehr harmlos. Ja, es gibt auch ganz andere Wortmeldungen, die laut inzwischen hinausgeschrien werden. Ja, oder sie können ja gar keine Lehrerin sein, weil sie sind unfähig. Ja, sagen wir ein bisschen.
Aber der Vorwurf unfair ist ja ein sehr häufiger.
Unfair, unfähig, ja, und solche Dinge. Die härteren Sachen werden ja dann meistens anonym in Social Medias geschrieben, was ja auch schlimm ist. Aber sagen wir so. Und dann wird geschrien von Seite der Lehrenden, wird geschrien nach einem ordnungsschaffenden, einer Institution, einem Menschen und so. Ja, und
ein Schlichter.
Und da fängt natürlich schon die Katastrophe an. Wenn ich denke, was ist mit meiner Würde, mit meiner natürlichen Autorität, wenn ein anderer Lehrer hereinkommen muss und den, der mich gerade beschimpft hat, zur Rede stellen. Ja? Ich meine, da muss man, also ich war immer der Meinung und ich bin der Meinung auch insgesamt, ich stehe damit an. Ja, so wie beim Borchardt in der Geschichte der Nachkriegsgeneration, wo dann auch einer sagt, ja, wir stehen damit an. Und da hilft alles nichts. Da können wir schimpfen, da können wir beschimpfen, da können wir Schuldige suchen. Aber jetzt wieder zurück, ich stehe mit diesem jungen Menschen, dem ich jetzt etwas vermitteln soll von meinem Fach. Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass der auf Widerstand geht zu mir. Dass er mich vielleicht, ich mich beleidigt fühlen könnte. Ja, das ist ja auch wieder ein eigenes Thema. Wie sehr kriege ich das, was meine Schulkinder sagen und meine Jugendlichen, wie sehr kriege ich das in die Beziehungsebene? Dass der mich beschimpft und
meine
ich da beleidigt bin,
ja,
und ich dann gekränkt bin. Ja? Und wie weit stehe ich so drüber, dass ich sagen kann, ui, der mit seinen 14 Jahren traut sich aber was, oder der muss ganz schön jetzt auf irgendwie drauf sein, dass der das jetzt sagt zu mir, dass ich mich einfach frage, was ist denn da los? Und nicht denke, da hat mich wer beleidigt und da muss ich jetzt zum Direktor gehen und das lasse ich mir nicht gefallen und wer bin ich das? So wird meistens reagiert. Und da fängt es meiner Meinung nach an, weil, also ich stehe jetzt als Lehrende, ich stehe damit an und ich kann natürlich ist es vielleicht hilfreich, wenn nicht zu viele Kinder in meiner Klasse sind. Es ist hilfreich, wenn ich eine zweite Kollegin habe. Also das sind alles diese Maßnahmen, die sicher helfen. Aber was bleibt ist, ich muss lernen, sowas wie man als Tool nennt, Konfliktmanagement. Und wenn ich es auf der Uni und auf der Hochschule nicht gelernt habe, dann muss ich mir es kaufen. Ja, und ich sage das ganz oft.
Was heißt das bitte? Was heißt
das? Naja, da muss ich mir halt Seminare kaufen, Ausbildungen kaufen. Ich meine, ich habe auch 6 Jahre eine pädagogische Ausbildung gekauft, wo Konfliktmanagement etwas ganz Wertvolles war, wo es auch um Selbstreflexion geht. Ja, wie gehe ich mit Konflikten um? Ja, wenn ich innerlich koche und schon auf Stufe 10 bin in meiner Erregung und in meinem Ärger, dann ist egal, ob ich jetzt einfach die Augen verdrehe und mich abwende und auf diese Weise dem Schüler zeige, dass ich ihn verachte, oder ob ich ihn anschreie und sage, was glaubst du überhaupt, du Rotzbub oder du Lausmensch, ist egal, ja, es ist eine andere Ausdrucksweise, aber ich bin dabei schwach, weil sonst das habe ich eigentlich nicht nötig. Ich bin ja eigentlich ein Profi ein Profi im Umgang mit jungen Menschen und brauche da nicht persönlich so ausflippen. Ja, es kommt immer auf den Grad. Ja.
Das ist ja der Punkt. Und natürlich, ich meine, müssen da auch realistisch sein. Häufig ist die Konfliktsituation oder vor allem eben auch, wenn es um Konfliktlösung geht, Vor allem, wenn es ein Konflikt mit der Lehrkraft ist, dann ist ja einer gegen 20 oder einer gegen 25 oder sogar mehr. Ja? Und das ist natürlich wieder eine andere Konstellation. Wo ich jetzt gerade so in meinem Mitdenken, Durchdenken ein Problem habe, oder nicht ein Problem, also um es klarer auch mir bewusst zu machen, ist natürlich, wir reden halt davon wirklich so vielen unterschiedlichen Konfliktsituationen. Ja. Und wir reden sehr allgemein und können wir auch gar nicht, weil müssten wir Einzelbeispiele herausgreifen. Und das macht es dann schwierig. Und das ist natürlich, ich glaube, dass die Situation, wenn wir es in der Klasse mal noch bleiben, dann doch, dass es einfach Multikonflikte sind. Ja? Also erstens ist einmal, viele Konflikte haben ja auch eine Geschichte. Mhm. Weil viele Konflikte entstehen ja nicht jetzt in dem Moment, sondern sie haben eine Historie, sie sind schon mitgenommen, weil die Konstellation zwischen einzelnen SchülerInnen halt einmal so ist und da staut sich was auf. Ist auch oft der Problematik, wenn die Lehrkraft ja diese Historie nicht genau kennt und kann dann ja gar nicht, hat ja gar nicht die Möglichkeiten, da das jetzt alles aufzurollen. Das suche ich jetzt, weil es eben diese Multikomplexität hat und diese vielfältigen Konflikte. Meinst du, gibt es so etwas wie eine gewisse Norm? Also ich sage jetzt einmal, einen abgesteckten Rahmen, weil man kann ja nicht, manche Dinge müssen halt einmal außerhalb der Klasse bleiben. Ja? Also das heißt, wenn ich einen Konflikt zu Hause habe und nehme den in die Klasse mit, deswegen bin ich schlecht gelaunt und deswegen haue ich meinem Nachbar vielleicht Sachen runter oder vielleicht rempel ich ihn dann an, um da jetzt nur so harmlose Beispiele auch zu nennen. Da muss man einfach einmal ganz klar auch sagen, da ist einmal klar, bitte, das ist außerhalb. Dann nimmt er nicht den Konflikt mit hinein.
Ja, Benedikt.
Aber gibt es diesen Rahmen oder ist das zu idealistisch?
Als vielfach therapeutisch geschulter Mensch kann ich dir ja da nicht zustimmen, weil egal, ob das jetzt das Eisbergmodell ist oder sonst irgendein anderes Modell aus der Kommunikationswissenschaft oder Konfliktmanagement.
Jeder hat seine Geschichte und nimmt sie mit.
Und die hast du in jedem Fall mit. Mhm. Und es gibt ja doch diese Pfeile aus deinen Erfahrungen und aus deinen aus dem, was du erlebt hast und erfahren hast, schießen dir natürlich immer die Pfeile nach außen. Mhm. Und als Erwachsener kannst du ja nur dir das mehr und mehr bewusst machen, ja, damit du dann Herr wirst deiner, möglichst Herrin und Herr wirst deiner unbewussten Dinge, die dir ständig nach oben schießen. Ein Kind hat oft diese Reflexionskapazität noch nicht. Also darum kann ich da schwer eine Unterscheidung treffen und sagen, das bleibt draußen. Mhm. Denn von Geburt an, ich meine, in der Therapie sagt man halt, lebst du in dem Wissen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht lieb genug, ich bin nicht gescheit genug, ich bin nicht schön genug. Du hast halt irgendwas, woran du leidest schon von deinen Eltern her, das hast halt mit. Und wenn dann genau einer in der Klasse sitzt oder ein Lehrerin oder Lehrer dir das antriggert, dann wirst du halt unter Umständen ein schwieriges Kind und machst einen Konflikt oder kriegst einen Konflikt. Ja? Das ist halt so.
Die Frage, weißt du, wo ich, mein Ansatz ist einfach der, im Prozess der Konfliktlösung versucht man ja, eine Ausgewogenheit herzustellen. Ja. Also in der gemeinsamen Reflexion, also auch in der Stufe mit der Normierung oder auch mit dem Storming, ja, passiert ja ein Versuch, eine Ausgewogenheit in Gerechtigkeit herzustellen. Ja. Das heißt, zu klären, wenn sich jemand irrt, ob man da das vielleicht korrigieren kann. Und sonst, wenn's wenn sich Konflikte nicht lösen lassen, weil die beiden Konfliktparteien nicht zueinander finden, dann braucht es einen gewissen Konsens, eine Basis. Also vielleicht auch, oft ist ja auch eine Konfliktlösung, kann ja auch sein, we agree that we disagree.
Genau.
Also, dass man einfach halt trotz größten Bemühungen, wir steigen dann nicht alle lächelnd aus und sind jetzt einer Meinung. Das ist in den meisten Konfliktlösungen eine Illusion, sondern es braucht einen Konsens, dass man wieder aus dem Konflikt heraus zueinander findet und sich einfach in die Augen schauen kann und eine Basis hat. Und das stelle ich mir ja gerade im Klassenzimmer auch vor und ich stelle es mir in der Praxis, oder ich habe es auch so erlebt, einfach auch dann als den Kompromiss vor, weil du kannst in kürzester Zeit keine Streitschlichtung machen, du kannst nicht alle Konflikte lösen. Das habe ich auch gemeint mit dem, was draußen bleibt. Und da sind wir eben auch bei dem Thema, wer ist denn dafür zuständig? Wir haben auch schon darüber gesprochen, ist die Lehrkraft denn für alles zuständig? Aber die Lehrerin, der Lehrer kann natürlich gar nicht alle 25 Konflikte, sagen wir jetzt einmal, in einer Klasse lösen. Das ist nicht möglich, weil da müsste man mit jedem oder jeder ein Einzelgespräch führen und dann ein Gruppengespräch. Also das meine ich mit einem gewissen Konsens, dass ich eine Basis für das gemeinsame Arbeiten habe, wenn denn dann ein größerer Konflikt stören würde. Es ist ja noch ein Idealfall, weil das, was viele LehrerInnen beschreiben, ist ja eigentlich schon dann immer die Eskalation.
Naja, ich bleibe jetzt schon auch noch gerne so im Vorfeld. Lösen einen Konflikt kann eine Lehrerin und ein Lehrer meiner Meinung nach nicht. Lösen können das nur mit meiner Hilfe, Mediation, mit meiner Moderation. Das muss ich gut gelernt haben. Aber die Jugendlichen und die jungen Menschen selber, und das ist die Frage, ja, wie mache ich das? Wir haben ja also schon tausendmal in unserem Podcast immer wieder gesagt, man muss die jungen Menschen selber fragen. Und es ist einfach eine entscheidende Frage, was macht dich so nervös, was macht dich zornig, was macht dich ärgerlich, was stört dich? Und das klar machen, das sozusagen ans Licht bringen, sichtbar machen, damit man dann auch gemeinsam überlegen kann. Und dazu sind Kinder gut in der Lage, schon in der Volksschule, das habe ich immer wieder erfahren. Können dann gewisse Vereinbarungen getroffen werden, weil klar ist, es gilt auch für Erwachsenenteams, wir müssen einander nicht lieben. Also ich muss nicht dafür sorgen, dass die jetzt alle einander lieb haben. Auch Lehrerinnen tendieren dazu, wenn sie Probleme haben und Konflikte im Konferenzzimmer, dass sie dann sagen, gehen wir einmal in der Woche miteinander kegeln oder gehen wir einmal in der Woche mit gemeinsam essen. Dann sind sie ganz enttäuscht, wenn ich das noch nicht die beste Konfliktlösungsstrategie empfinde. Weil es geht nicht darum, dass wir einander lieb haben und Freunde sind, sondern es geht darum, dass man mit all den unterschiedlichen Einstellungen, von mir aus auch Religionen, um das auch einmal zu nennen, miteinander hier arbeiten. Wir haben ja einen Konsens in dem, dass wir hier in der Klasse gemeinsam diese Klasse bestehen wollen, dass wir positiv abschließen wollen, dass wir bestimmte Ziele erreichen.
Dass auch der Unterricht einen gewissen Raum braucht, auch eine Atmosphäre und letztendlich halt eben auch Regeln.
Und wie können wir das managen? Und natürlich braucht das Zeit und die Frage ist eben, wer macht das? Für mich hat es sich immer ausgezahlt, eine ganze Stunde von mir aus dafür zu verwenden, weil es dann dafür umso besser geht. Ich habe mir auch schon Stunden von der Direktion irgendwie organisieren lassen, die sich dem Thema widmen. Darf ich ein kurzes Beispiel erzählen, dass man weiß, dass das länger dauert? eine Klasse, die haben sich wirklich gegenseitig gelähmt. Die einen haben gar nichts mehr geredet und die anderen haben herumgeschrien. Also es ging irgendwie nichts. Mhm. Und die Lehrer haben sich alle beschwert.
Und welche Altersgruppe war das?
15 waren die. Mhm. Aber es würde mit 13 auch so ausschauen. Und ich würde auch dasselbe machen mit ihnen. Auf jeden Fall habe ich sie aufschreiben lassen, was stört dich an anderen Menschen, die so alt sind wie du und irgendwie in einer Klasse sind. Wir nennen keine Namen, wir sagen nur Eigenschaften, was stört dich an anderen. Mhm. Ja? Und da ist alles gekommen, die stellt sich immer in den Mittelpunkt und die redet nur, was ihr die Eltern alles kaufen und die redet nur, was von mir aus Mohammed sagt, egal. War ist alles da gestanden und dann sind sie in Gruppen gegangen und ich habe gesagt, sucht euch jetzt eines aus, was euch gemeinsam verbindet, was euch stört. Von mir aus beschreibt das noch genauer, aber das Wichtige ist, was ist das für ein Mensch, der genauso ist? Was könnte die Ursache sein? Was könnte der Grund dafür sein, dass ein Mensch, der dir so unsympathisch ist, genauso ist, wie er ist? Mhm. Und es war dann sehr ergreifend, weil die haben sie da wirklich hineingehängt. Und ich kann mich noch so gut erinnern, dass ich fast zu Tränen gerührt war, wie eine Gruppe dann gesagt hat, hat sich ein Mädchen besonders ins Zeug gelegt, wo ich dachte, aha, erzählst du mir was über dich? Glaub mal, das habe ich natürlich nicht gesagt. Er sagt, ja, wir sind, also uns in der Gruppe, wir haben uns die ausgesucht, die sich immer in den Mittelpunkt spielen und immer alles selber sagen wollen und ja. Und wir haben uns gedacht, das ist vielleicht so, dass so ein Mensch gerade eine kleine Schwester bekommen hat oder einen kleinen Bruder und dann kommen immer alle Leute und sagen, mein Gott, ist der süß und mein Gott, ist der lieb und diejenige kommt überhaupt nicht mehr vor. Und dann muss sie sich in der Schule aufspielen. Weil da denke ich, zum Niederknien, oder? Und die Schülerinnen und Schüler haben dann auch mit mir einen so Art kleinen Mini-Rap gefunden, ja, mit Klatschen, jeder hat einen Grund, dass er ist, wie er ist. Ich habe einen Grund, dass ich bin, wie ich bin. Mhm. So. Und das war großartig, weil jedes Mal, wenn es wieder, vor allem bei jüngeren Kindern war das so, wenn es wieder Schwierigkeiten gab, hat sicher irgendeine mit dem Rhythmus begonnen. Ah ja, jeder hat einen Grund, dass er ist, wie er ist. Und sie auch hat einen Grund und so. Das war sehr heilsam. Ich will damit sagen, die Kinder müssen selber, möglichst selber draufkommen, dass jeder Mensch einen Grund hat, eine Ursache hat, warum er sie so ist, dass er auf Konfliktszenarien kommt. Weil, jetzt sage ich das sozusagen unter Erwachsenen, niemand steht in der Früh auf und überlegt sich, wie muss ich heute sein, dass mich ja keiner mag. Ja, das ist, also das habe ich mir als Lehrerin tausendmal vorgesagt. Ja, das ist nicht Jux und Dollerei, dass die möchte, dass sie von niemandem gemocht wird und schon gar nicht von den Lehrerinnen und Lehrern. Also das hat immer einen Grund. Und daher kann die Lösung immer wieder nur sein, frag nach. Dann nimmst du sie ernst oder ihn, dann hast du Verständnis. Wenn du sagst, versuch mir es aufzuschreiben, was stört dich so an mir als deiner Lehrerin, wenn du zu mir solche Sachen sagst? Also bevor ich zum Direktor gehe oder zum Klassenvorstand, ich meine, es gibt's ja nicht. Ja, dann möchte ich, aber dann muss ich natürlich ruhig bleiben können und sagen, weißt du, das interessiert mich, weil ich mag dich ja. Ja, du bist ein mir anbefohlener Schüler, ich nehme jetzt mal einen männlichen her. Du bist ein mir anbefohlener Schüler. Und natürlich habe ich mich über dich geärgert, weil du vorige Woche, aber ich merke trotzdem, dass du ziemlich kämpfst mit mir. Und ich möchte das herausfinden, warum du das tust, was da los ist, was ärgert dich so, was siehst du in mir? Und wenn es das gelingt, dass das herauskommt, oder wenn das andere wissen, ja, zuerst habe ich ja was in der Gruppe gesagt, weil das natürlich schon eine Ausnahme ist, dass ich dann in meiner, Anführungszeichen, Freizeit mir Schüler herhole und sage, ich möchte mit dir reden. Ja, das ist ein bisschen viel verlangt. Also eigentlich wäre es schön, es lässt sich in der Gruppe, in der Klasse klären, weil das ist meine Aufgabe, dafür werde ich bezahlt. Das gehört zu meinem Job. Stimmen mir vielleicht nicht alle zu, aber ich glaube schon.
Und letztendlich auch natürlich, damit es eben die unterrichtsmögliche Atmosphäre erzeugt.
Ja, klar.
Aber das, was du jetzt geschildert, ausgeführt hast, das würde ich ja nennen als Konfliktlösungskultur. Was
ja.
Mit dem Ausdruck Kultur meint man ja, da ist etwas geschaffen worden. Da ist schon, das ist ein Entwicklungsprozess. Man hat etwas aufgebaut, man hat eine Konfliktlösungsbasis geschaffen.
Genau. Das könnte man in ein Leitbild schreiben.
Ganz
so,
richtig.
Dann ist es eine Kultur. Ja,
ja, wir haben das gemeinsam gelernt. Das ist eine Regel. Man hat Regeln geschaffen. Unser Zusammensein, unser Miteinanderunterricht findet unter diesen Rahmenbedingungen statt, ja, in dieser Atmosphäre, wo dann man natürlich jetzt so Komponenten wie der Respekt voreinander, die Akzeptanz voreinander, die auch das beschreibt, was du gerade gesagt hast. Jeder ist so und darf auch so sein, wie er ist. Da geht es dann auch um das Miteinander, so Fragen mit eigener Freiheit und wo beginnt die, wo hört die auf, die eben das Miteinander möglich macht. Aber das wäre ja eine Idealsituation. Das heißt, diese Gemeinschaft, diese Klasse hat schon über einen längeren Zeitraum durch mehrere Beispiele gelernt, eben sich eine Konfliktlösungskultur oder zumindest einen Konsens darüber angeeignet.
Ja.
Das klingt, und viele werden sagen, ja, wunderbar, ist sehr schlüssig und ist ideal.
Aber wirkt nicht immer.
Ja, und es ist ideal und es ist vielleicht auch Illusion.
Ja, deswegen will ich auch noch ergänzen, auch mich noch einmal beziehend auf das Beispiel von vorher, die Chance, dass das auch funktioniert, ist viel größer, wenn die Regeln von den Jugendlichen selber kommen, so wie ich es zuerst auch angeschnitten habe. Ja, was ist wichtig, damit man gut in einer Gruppe zusammenarbeiten kann?
Mhm.
Ja, natürlich.
Du meinst, dass sie vorher schon einmal gemeinsam erarbeitet worden sind,
ja,
und nicht normiert, dass die Lehrkraft in die Klasse kommt, so bitte von 1 bis ich weiß nicht wie weit, das sind unsere Regeln.
Wir schlagen die Hausordnung an,
genau.
Also das spüre
und
ich selbst
die, und ihr habt sie selber überhaupt noch gar nicht verstanden.
So ist.
Und das, was du meinst, ist, dass man die auch durchgedacht, durchdiskutiert und dass sie angekommen sind.
Ja, und dass die Schülerinnen die Chance kriegen, wirklich selber zu überlegen. Wenn ich an so einen, diese haben wir ja mehr und mehr in den letzten Jahren, so durchaus auch widerständige und rabiate Jugendliche, die sich überhaupt an nichts halten wollen.
Mhm.
Ja. Und wenn die dann selber in der Gruppe sitzen und überlegen, wie kann es sein, dass wir gut miteinander arbeiten können, von mir aus in Gruppe oder auch in der gesamten Klasse, und dass das dann tatsächlich erarbeitet wird, was glauben dann alle? Ja, das wird zuerst geclustert und dann schaut man, welche 3 Punkte sind mir am wichtigsten. Und dann kommen durch die Punktuation 5 Hauptregeln heraus. Gehen wir uns einmal mit 5 Hauptregeln sozusagen zufrieden. Die sind von den Schülerinnen und Schülern selber gekommen. Die müssen dann von jedem und jeder unterzeichnet werden. Und das wird angeschlagen und hat die handschriftliche Unterschrift: zu diesen 5 Punkten bekennen wir uns hier in dieser Klasse, jeder Einzelne. Also es muss schon mit einer großen Ernsthaftigkeit gemacht werden.
Aber eben, du beschreibst die Kultur, die Konfliktlösungskultur.
Die braucht es, sonst wird es nichts.
Die auch normiert ist, also da, die wird gemeinsam entwickelt.
Und ich habe leider erleben müssen, dass das auch unter Lehrerinnen und Lehrern extrem schwierig ist, weil ich habe zum Beispiel in meiner Schulentwicklungserfahrung mehrere Schulen gehabt, ja, die, es war ja damals verpflichtend, an einem Leitbild gestrickt haben. Und dann gab es stundenlange Auseinandersetzungen über die Hauspatschenkontrolle. Ja? Und anhand dieser Hauspatschenkontrolle wurde eigentlich der ganze Konflikt, der im Lehrkörper schwelt, ja, wer ist wie beliebt bei den Schülerinnen, wer tut alles nur, dass sie einen mögen, aber unterrichtet zu wenig, welche Unterstellungen laufen da gegenseitig. Und das wurde über diese blöde, ich wollte fast sagen depperte, Hausordnungsvorschrift nach Patschen abgehandelt. Und das war sehr schwierig auch, die Lehrerinnen und Lehrer dann sozusagen auf eine erwachsene Ebene zu bringen und bewusst zu machen, dass es ja hier nicht um Hauspatschen geht, weil es kann ja der Schulerhalter zum Beispiel einfach sagen, bei uns ist Patschenpflicht, da braucht man nicht mehr diskutieren. Mhm. Ja, das ist ja nicht eine Konsensfrage, ob die Lehrer und die Schüler dafür sind, dass wir Patschen tragen, sondern das sagt einfach der Schulerhalter, Direktion, wer auch immer, hier ziehen wir uns, gehen wir nicht mit Schuhen in die Klasse, weil Putzpersonal ist teuer und. Ist ja egal, aber das ist eine Verordnung. Das brauchen wir ja bitte nicht mehr diskutieren.
Aber siehst du, da ist eben der Punkt.
Da ist ein Kern.
Ja, gibt's nicht eben auch Normen, über die man nicht zu diskutieren
ja,
hat?
Ja, natürlich. Natürlich. Ich würde nur nicht.
Also das sind in unserem Leben, wenn man jetzt im zivilen Leben anschaut, gibt's natürlich Regeln, Gesetze, Vorgaben. Also wir diskutieren ja auch nicht mehr, ob man bei Rot über die Kreuzung fährt oder nicht. Ja.
Oder ob man beim Zebrastreifen stehen bleiben soll, das ist
ja
einfach so.
Eben. Das sind so normierte Regeln, die sind schon klar und die muss man natürlich auch einhalten und gegebenenfalls vielleicht sogar sanktionieren nach den Möglichkeiten. Also das ist, da ist in der Schule natürlich wird's wieder ein bisschen anders. Aber die Frage mit den Konflikten, die sehe ich da nur problematisch in der Klasse, weil es sind Voraussetzungen, die notwendig sind für diese Konfliktlösungskultur, die natürlich schon einmal vorher, ja, da braucht es vorher schon auch einen Konsens, was den Respekt voreinander anlangt, was das Ernstnehmen, das gegenseitige Ernstnehmen anlangt, also SchülerInnen untereinander, aber auch gegenüber dem Lehrer, der Lehrerin, also sowohl, dass die Lehrkraft die SchülerInnen ernst nimmt, als auch umgekehrt. Und also ich, wenn man jetzt bei diesen ganzen Konfliktstufen, bei dem Modell noch bleibt, sind wir ja nur relativ am Anfang, also vielleicht auch bevor Konflikte entstehen. Was ist denn, das macht ja auch eine Konfliktlösungskultur aus, nicht nur wie gehe ich damit um, wenn Konflikte auftauchen, sondern was ist unsere gemeinsame Basis, unser gemeinsamer Konsens außerhalb oder zusätzlich zu diesen Regeln, die man nicht zu hinterfragen hat, sondern ist dieses Ernstnehmen vorhanden? Können wir uns auch im Konfliktlösungsprozess darauf berufen?
Ja, nur ich glaube nicht, so wie du gesagt hast, dass das im Ganzen im Vorfeld nur ist. Ich glaube, dass bis zu gewissen Konfliktsituationen dieses Hinhören, wo alle hinhören, was stört dich, was ist für dich schwierig, warum sagst du hier Schimpfwörter, was stört dich als Junge, wenn Mädchen so oder so angezogen sind? Was befürchtest du? Also wenn das Ich gehört wird, ich glaube, das ist schon eine Konfliktbewältigungskultur, die nicht mehr nur im Vorfeld ist. Das ist schon ein sogenannter schwelender Konflikt. Ja, es gibt einen versteckten Konflikt oder einen schwelenden und erst dann wird er heiß. Ja?
Aber Elsbeth, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Das, was ich meine mit diesem Basiskonsens, der kommt ja nicht von irgendwo. Und es wäre natürlich ideal, wenn man sagt, wenn man so miteinander anfängt, wir haben unsere Werte und die sind so klar und das ist unsere Basis. Das entspricht ja nicht der Realität, sondern weil Konflikte passieren, kommt ja das erst zu Tage und zum Tragen und auch genau wie du jetzt gerade beschrieben hast, in diesen Prozess der Auseinandersetzung normiere ich ja unsere Grundwerte auch. Das heißt, da wird es ja auch den SchülerInnen, wird es ja da erst dann auch bewusst, was können wir denn tun, um solche Konflikte in Zukunft zu vermeiden? Was ist notwendig? Was ist die Basis? Und dann komme ich automatisch oft, dass das genau diese Regel, die du vorher auch in dem Gesangsspruch hast, das ist ja auch ein Lerneffekt, dass ich so bin, wie ich bin und die anderen auch so sein können, wie sie sind, ist ja letztendlich genau dieser Lernprozess der Normierung, der Basis. Also was ich damit meine ist, wenn ich in diesen Stufen bin, dann mache ich oft den Sprung zurück wieder und schaffe dadurch auch die Norm und die Basis. Aber das passiert, so ein Prozess passiert natürlich, und eine Konfliktlösungskultur wird nur entwickelt, wenn das bewusst auch geschieht. Das braucht viel Zeit, das braucht auch Kompetenz von Seiten der Lehrkraft. Es braucht vielleicht auch manchmal, würde das Lenkungseffekte nennen, damit nicht, dass ich vorschreibe, wie ihr zu denken habt und wie ihr einen Konflikt löst, sondern dass ich als Erwachsener auch lenke, dass die SchülerInnen zu einer Konfliktlösung oder zumindest zu einem Konsens kommen und zu einem Verstehen, wodurch der ausgelöst ist und wodurch er vielleicht in Zukunft etwas gedrosselt werden kann.
Also für mich ist es nach wie vor ganz wichtig, darum sage ich es noch einmal, ich glaube, dass auch Grundwerte von den Kindern selber kommen müssen.
Weißt du, ich habe das Problem, kommen müssen.
Ja, die kommen eh.
Nein, eh, aber das klingt ja so, wie wenn sie sie erfinden müssen. Ich verstehe dich, glaube ich, schon da richtig, sie müssen von ihnen entdeckt und verstanden werden.
So
und selbst formuliert werden.
Selbst formuliert, ja.
Weil aber sie beziehen sich natürlich auf die Werte, die wir sowieso kennen.
Ja, und die sie auch mitbringen und so. Ja. Aber erst dann ist ja auch wirklich die individuelle Auseinandersetzung möglich. Ja? Und wenn ein Junge begreifen soll, dass er einem Mädchen nicht das Kopftuch vom Kopf reißen darf oder umgekehrt sie beschimpfen darf, weil sie keines auf hat, dann kann ich mir den Mund franzig reden und werde da nicht erfolgreich sein. Außer es kommt selbst aus der Gruppe heraus und sie kommen zu dem Schluss, dass das zumindest Respekt gehört, dass man das nicht tut. Und wenn das von den Kindern selber kommt, ist das 1000-mal so wirksam, als wenn es ich ihnen vorsage und aufschreibe.
Absolut.
Und also, ich verlasse mich drauf und das war ich auch immer. Also ich bin da sehr vertrauensvoll und zuversichtlich, dass das einfach kommt.
Also da bin ich überzeugt, dass so eine Konfliktlösungskultur und gewisse Regeln dafür und ein Verständnis dafür, das muss verstanden werden, denn erst dann hat es eine Wirksamkeit.
Ja.
Und das Tolle ist ja, dass in diesem Entdeckungsprozess, in diesem die Werte herausfinden und formulieren und sich bewusst machen, ja auch ein Lernprozess wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen passiert. Das heißt, ich sage jetzt eine Schülerin, die vielleicht, weil sie zu Hause gelernt hat, wie zu Hause Konflikte gelöst werden, da schon ein Know-how mitbringt,
ja,
und einen
du
Mitschüler...
Du musst stark sein und dich wehren.
Ja, könnte auch eine Voraussetzung sein. Ja. Oder es könnte auch sein, wir lösen Probleme und kehren sie nicht unter den Teppich. Oder wir, so
wir
wie man.
Kehren sie unter den Teppich, es gibt verschiedene.
Ja, aber was ich meinte ist, das Miteinanderlernen ist auch, dass auch SchülerInnen, die da schon einen Entwicklungsprozess haben, auch MitschülerInnen mitnehmen, die diesen Erfahrungswert noch nicht haben.
Ja.
Was ja auch oft noch notwendig ist, beziehungsweise vielleicht auch die Ursache auch von manchen Konflikten ist, weil sie dieses Verstehen, diese Voraussetzung einfach nicht haben.
Genau.
Und in diesem Prozess des Miteinander-Austauschens, des Miteinander-Suchens und natürlich auch dann der individuellen Rezipierung und des Verstehens, da passiert ja auch tatsächlich Lernen, von dem wir die ganze Zeit auch reden.
Ja, und weißt du, für mich wäre das so ein, oder ist das eigentlich so ein großes Anliegen, dass man sich wirklich viel Zeit nimmt und auch Energie und auch Know-how und Ausbildungen macht, um auf dieser Ebene dieser Konfliktsituationen, die einfach dadurch gegeben sind, weil alle verschieden sind. Und die einen reagieren mit, ich bin ein Mausi und sage lieber nichts, und die anderen massiv, die anderen angehen. Wenn man hier in der Lage ist zu arbeiten, weil ab dann wird es immer schwieriger und schwieriger. Natürlich, wenn ich jetzt vor der Eskalationsstufe auch noch andere Konfliktlösungsstrategien hernehme, die sind schon viel schwieriger und brauchen schon fast ein bisschen ein therapeutisches Know-how. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Methode vom heißen Stuhl kennst. Wenn man dann ein ausgestoßenes Kind, also ich habe das nie wieder gemacht, einmal ausprobiert und für furchtbar empfunden, wenn du ein Kind vorne hinsetzt und die anderen dann sagen dürfen, was alles an dir schlimm ist, auch wenn das jetzt ein wilder Kerl ist oder so, da musst du schon sehr stark sein als Lehrerin, dass du dann das alles abfangen kannst, was das dann für eine Dynamik entwickelt. Mhm. Oder ich habe auch schon einmal einen Mobbingfall, noch nicht richtig starkes Mobbing, aber immerhin ein Mädchen, das nicht gemocht wurde, und ich habe, also das würde ich heute nicht mehr tun, ich habe dann damals dieses Mädchen gebeten, komm raus zu mir, ich stehe an deiner Seite, ich habe auch die Hand auf den Rücken, also auf die Wirbelsäule gelegt, anders würde ich sie nicht angreifen, und sie gebeten, sie soll einmal der Klasse sagen, was für sie schwierig ist. Mhm. Und es hat dann zum Ergebnis gehabt, dass die ganze Klasse dann auch oder viele geweint haben, weil sie hat gesagt, ich bin euch gut genug, dass ihr meine Hausaufgaben alle abschreibt in der Früh. Wenn ich komme, reißt ihr mir schon meine Hefte aus der Hand, nur weil ich fleißig bin und alles mache. Aber sonst geht ihr mir aus dem Weg oder lasst mich nirgends mittun. Und dieses Outing, ja, ist in dem Fall ja gelungen irgendwie. Aber es war sehr hart und sehr schwierig für alle. Es waren alle fertig. Also besser ist es, es kommt nicht so weit. Mhm. Ja?
Aber eben, wie du sagst, da braucht es wirklich auch viel Wissen und viel Ausbildung. Ja. Und manchmal kann man mit gut gemeinten Methoden, die man irgendwo aufgeschnappt hat,
was anstellen.
Und wo man meint, also Beispiel eben, wirklich das Beispiel heißer Stuhl ist ein solches, weil das ist natürlich wirklich hardcore und braucht ja im therapeutischen Einsatz oder gruppendynamischen Einsatz schon eine lange Hinführung, auch ein Auffangen, ein ganz klares Festlegen an Regeln, welche Botschaften werden da überhaupt in Richtung dieses heißen Stuhls geschleudert. Und da hast du in der Klasse gar nicht die Kontrolle und gar nicht die Möglichkeit, das zu klären, beziehungsweise ist natürlich die Möglichkeit der Reflexion da auch noch eine andere. Und da passiert automatisch sofort an sehr vielen Konflikten, die da hineingeworfen werden, die vielleicht mit der eigentlichen Konfliktlösungssituation überhaupt nichts zu tun haben, weil sie von außen kommen.
Ja, und es gibt viele Schulen schon inzwischen, die so etwas machen wie Kennenlerntage. Jedes Jahr soll man wieder so, das ist für mich sehr wichtig, dass man immer wieder schaut, gut, wer ist heuer da, wie sind sie da, und wieder überlegen, was gilt für uns, kommt was Neues dazu. Also da erspart man sich ganz viel Konfliktmanagement, wenn man von vornherein gemeinsam festlegt und nicht predigt als Lehrerin. Predigen wirkt nicht mehr, aber gemeinsam festlegt, was gilt bei uns und wie wollen wir, was fällt uns ein, warum kann ich nicht tun, nicht mit tun, warum, was sollte ich tun, dass wir das wirklich gemeinsam immer wieder aufs Neue festlegen und besprechen. Und das kann man schon lernen als Lehrende, weil ich verstehe, wenn Lehrerinnen und Lehrer sagen, eine Therapieausbildung möchte ich nicht machen. Und das ist nicht mehr Aufgabe der
Nein.
Lehrerin. Und
Aber da sprichst du jetzt gerade was an.
ja.
Was ist dann Aufgabe der Lehrerin und was nicht?
Ja,
Ja?
gruppendynamisches Know-how ist in jedem Fall Aufgabe.
Naja, eben, weil die Lehrende
Ich habe ja eine Gruppe vor
steht
mir.
in der Klasse
Ja.
und hat diese Aufgabe. Aber ich glaube, da passiert halt auch sehr viel oder passiert eben sehr viel nicht, was notwendig wäre in der Begleitung, auch im Aufbauen der Rahmenbedingungen, dass halt vielleicht manche Lehrerinnen und Lehrer immer noch mit der autoritären Voraussetzung und dem Denken kommen, ich komme in die Klasse, alle Kinder springen auf zur Begrüßung, sind mucksmäuschenstill und setzen sich auf mein Zeichen hin und sind dann 50 Minuten aufmerksam. Also diese Atmosphäre, die man schaffen muss, denke ich,
Das
und da
geht nicht
stöhnen
mehr.
manche LehrerInnen natürlich,
Ja.
was soll ich noch alles machen? Aber eben diese Gruppendynamik, wie führe ich eine Gruppe? Wo muss ich auch darauf achten, für Ausgewogenheit zu sorgen? Lebe ich diese Regeln, die wir uns geben, auch tatsächlich
Auch
selber
selber.
vor?
Ja,
Ja?
sicher.
Also was das Ernstnehmen anlangt. Und also da hat es ja eine leitende Funktion und die braucht es auch. Und der muss natürlich auch eine Lehrerin, ein Lehrer nachkommen. Das ist halt dann oft die Frage, ob das passiert, ob die Qualifikation die
Ja.
Lehrende auch befähigt, das leisten zu können, diese Hellhörigkeit auch zu haben, und vielleicht dann auch die Unterscheidung, wo ist, wenn es zu Konflikten kommt, wo ist meine Aufgabe, inwieweit ich da, also welchen Beitrag ich zur Konfliktlösung beitragen muss, welche Konflikte da
Ja.
gelöst werden müssen oder können, welche nicht und welchen Konsens wir haben.
Ja, und ich stehe einfach mit dieser Klasse da und möchte mit dieser Klasse arbeiten. Und das nimmt mir keiner ab. Und es hat keinen Sinn, das nur an die Klassenvorstände zu übertragen. Das nützt ja nichts. Natürlich ist es toll, wenn es an einer Schule eine autonom geregelte Klassenvorstandsstunde gibt, wo die Klassenleiterin tatsächlich gruppendynamische Übungen machen kann, im Zusammenhang mit dieser Konfliktlösungskultur. Ja, das ist natürlich toll, aber trotzdem die konkreten Sachen muss der einzelne Lehrer und die Lehrerin schaffen können. Und da braucht man halt auch die entsprechende Ausbildung. Das hilft ja nichts. Das ist einfach notwendig. Da erspart man sich viel. Weil, wie gesagt, in der höchsten Eskalationsstufe, da weiß ich dann auch nicht mehr, was zu tun ist, wenn es schon eskaliert Und wenn schon einmal, was weiß ich, jemand verletzt wurde oder jemand magersüchtig ist oder was weiß ich, also wenn es tatsächlich passiert ist, eskaliert ist, dann, das haben wir ja zuerst gesagt, dann hilft oft keine Mediation mehr.
Das ist natürlich klar. Ich meine, Konflikte, die ausgelöst werden durch psychische Erkrankungen von Einzelnen, die natürlich auch die Gruppe belasten oder die Ursache sein können für Konflikte, ist eine ganz andere Kiste und auch eine ganz andere Zuständigkeit. Aber ich möchte ein Beispiel aufgreifen, weil es, wenn wir von Konflikten reden, und vielleicht ist es jetzt eben auch ein konkretes, ein allgemeines. Ja? Also wir haben ja seit einigen Monaten den Konflikt in Israel mit dem Gazastreifen. Also die Hamas, die damals am 7. Oktober 2023 diesen grausamen Angriff, also diesen Terrorismus, diesen Attentat gemacht hat. Und natürlich führt es in unserer Gesellschaft zu einem großen Konflikt. Also jetzt auch, ohne das jetzt aufzulösen, ohne, also ich sage es natürlich da jetzt auch mit Klarheit, ohne da jetzt politisch das auflösen zu wollen, wo es natürlich den Konsens gab, klarerweise, Israel wurde angegriffen, kann sich verteidigen. Ja, in Klammer kann man dazu sagen, da spielt natürlich mit Geschichte ein langer Konflikt mit den Palästinensern, mit den Autonomiegebieten, wie das miteinander funktioniert hat, beziehungsweise eben nicht und. Ja. Aber dieser Konflikt in Israel, der hat natürlich auch unsere Lebenswelt betroffen. In der Diskussion, auch in der Betroffenheit.
Ja, und wird auch in die Schulen getragen.
Und wird in die Schulen getragen. Und deswegen spreche ich es ja auch an, weil es ein Konflikt ist, der sich in der Schule, in der Klasse zeigt, wo LehrerInnen, würde ich jetzt einmal sagen, dem relativ hilflos gegenüberstehen, ratlos, es vielleicht auch gar nicht angreifen wollen aus Political Correctness.
Ja, aber müssen.
Aber müssen.
Ja, meiner Meinung nach schon.
Ja, aber wie würdest du da jetzt zum Beispiel, du hast jetzt eine Klasse, sagen wir eine zweite Klasse BHS, da hast du...
Also 15-Jährige, 16-Jährige.
16, genau, da hast du auch muslimische SchülerInnen, da hast du, müssen jetzt keine Palästinenser sein, sondern da hast du einfach wirklich einen Kulturkonflikt, ich nenne es jetzt einmal so, im Sinne einer Positionierung, einer Verteidigung, da hast du, ich sage es jetzt einmal, aber möchte das nicht als wertend meinen, vielleicht auch der wahrgenommen wird als eine gewisse antisemitische Haltung, weil Palästinenser, und wir reden ja jetzt nicht von den Palästinenser, sondern wir reden von der Hamas, die diese Verbrechen begangen hat, aber umgekehrt reden wir natürlich von Israel, die im Gazastreifen Krieg führt und sich mit der Hamas bekämpft und letztendlich Tausende von toten PalästinenserInnen, Kinder, diese ganzen Beispiele, die Jugendlichen, die SchülerInnen haben auf ihren Social-Media-Kanälen pausenlos auch diese Bilder. Und das führt einfach zu einem absoluten Konflikt. Und dann steht da eine Lehrerin oder ein Lehrer und versucht, ja, das ausgewogen mit, wie gesagt, Political Correctness, das anzugehen.
Ja, Benedikt, ich habe jetzt nachgedacht über diese schwierige Frage, die du mir da herwirfst, weil normalerweise würde ich da wahrscheinlich einen ganzen Abend lang mir den Kopf zerbrechen, wie ich das angehe. Aber nur so zu meiner Grundhaltung. Für mich ist es selbstverständlich, mich sozusagen an das Ich zu wenden, an die Ichs, die hier in der Klasse sitzen. Und ich, weil ich genau weiß, ob ich jetzt ein Geschichtsbewusstsein habe, mich auskenne in dem ganzen Konflikt, ob ich das aufdrösle, ob ich über die sozialen Medien schimpfe, ob ich aufdecke, was Fakes sind, das wird nicht ankommen, wenn die in einem fanatischen Gedankengut drinnen sind, wurscht in welchem. Also ich würde mich auf jeden Fall an die Ichs wenden, das ist so meine Einstellung und Philosophie, auch als Lehrerin. Und würde sagen, überlege dir, jeder Einzelne in der Klasse, was macht dieser Konflikt mit dir, sei es, weil du ein Muslime bist oder sei es, weil du Jüdin oder Jude bist, sei es, weil du in eine Klasse gehst, wo ein Konflikt ist, deswegen, weil der Konflikt, der Krieg in die Klasse herübergeschwappt ist. Was geht dir durch den Kopf? Was fühlst du? Aber auch, was geschieht mit dir hier in Wien? Wie verändert sich dein Leben durch diesen Konflikt, der weit weg ist? Wie verändert der dein Leben hier, wo überhaupt kein Krieg ist? Also so die Hinführung der Einzelnen auf ihre Situation jetzt. Und sie müssen beim Ich bleiben. Was denke ich? Und sie dürfen nicht über etwas anderes reden, sondern nur über sich. Das haben sie hoffentlich bei mir schon im Laufe der vielen Stunden schon gelernt, ja, dass sie von sich selbst reden müssen. Dann können wir das gut zusammentragen und sehen, welche unterschiedliche Ich-Gefühle hier vorhanden sind. Und das können wir dann auch so stehen lassen. Und das könnte schon ein erstes gegenseitiges Verstehen sein. Gut wäre dann natürlich noch eine weitere Folge, wenn wir das jetzt sehen, was da herausgekommen ist.
Dann und da kommen natürlich, werden natürlich tatsächlich, wird der globale Konflikt, der politische Konflikt,
kommt herein.
Zwischen den Völkern, der kommt natürlich hinein, weil dann Informationen kommen von allen Seiten. Also da kommt man natürlich von der eigenen Befindlichkeit, vermischt sich das wahrscheinlich
ja,
real. Pausenlos.
Aber da bin ich sehr streng, dass ich da immer wieder einfordere, okay, du hast geschrieben zum Beispiel, wie es dort ist. Ja, nehmen wir mal an, die haben die bombardiert. Meine Frage ist, also wir tragen nicht diese Fakten zusammen, sondern wir tragen zusammen, was macht das mit dir? Mhm. Also ich bin da schon sehr streng, dass wir nicht jetzt eine sachliche Auseinandersetzung haben, womöglich geht es dann auch noch um Schuld. Und das mag ich nicht in meiner Klasse haben. Das ist auch schlecht für jede Konfliktlösungskultur, dass man Schuldige sucht. Das ist einmal ganz falsch, sondern es geht darum, wie geht es den Einzelnen und hören wir einander zu und vielleicht finden wir dann auch Zugänge zum anderen. Je besser wir einander zuhören, umso mehr kann uns auch einleuchten mit der Zeit, wie es dem anderen geht.
Aber eben, was du beschreibst, ist ja ein Konfliktlösungsversuch, in dem Konflikt, der in der Klasse aufgetaucht ist. Und zwischen den SchülerInnen oder vielleicht tatsächlich auch, weil was sie immer auch sie mitbringen, oder vielleicht auch ein Konflikt, der im Unterricht entstanden ist, in einem anderen Unterricht, weil da eben gewisse Fakten anders bewertet worden sind und so weiter. Also ich teile schon jetzt einmal ganz klar ein, was du beschrieben hast. Es ist das Aufgreifen, der Konfliktlösungsprozess eines Konflikts, der in der Klasse zwischen den SchülerInnen passiert. Aber das entpflichtet ja meiner Meinung nach Schule nicht, dann zum Beispiel im Geschichteunterricht oder auch im Geografieunterricht, dann natürlich auch in der Analyse, in dem Versuch, historische Zusammenhänge, politische Zusammenhänge, die Komplexität aufzugreifen, anzuschauen.
Ja, aber Benedikt, das kann dann erst der zweite Schritt sein, wenn die Emotionen in gewisser Weise auch befriedigt sind.
Und geordnet sind.
Es hilft nichts, wenn der Geschichtelehrer Fakten aufzählt, wenn dann trotzdem die eine Partei oder die andere Partei dann will, sagt, ja, ja, genau, und deswegen gehören die niedergeschlagen und gehören bombardiert.
Oder also, die haben Recht und die dürfen und so weiter. Dann ist es schon wieder eine Positionierung und eine Parteiergreifung.
Und das kriegen,
der Konflikt kommt nur auf eine andere Ebene.
Genau. Und das ist einmal für mich, das ist ein Gesetz auch in jeder Mediation, die man ja auch lernen kann, gibt ja den Beruf der Mediatorin, ja. Aber das nur nebenbei. Aber es geht in erster Linie darum, dass die Emotionen als Ich-Botschaften, nicht als du bist so und du hast und darum bist du böse, sondern dass die Emotionen einmal geklärt werden, was macht das mit mir, warum bin ich empört, warum bin ich verletzt, warum bin ich gekränkt und warum bist du verletzt und du gekränkt. Nur das, meiner Meinung nach, und ja, da komme ich halt auch aus dem therapeutischen Zusammenhang, nur das kann so der erste Schritt sein, dass es ein bisschen auch zu einem gegenseitigen Verständnis wenigstens ein bisschen kommen kann.
Und auch dann zu einer Basis, wo ich dann den zweiten Schritt mache.
Wo ich dann auch Sensor-Emotionen oder engagiert zuhören kann und bereit bin, mir von beiden Seiten die Ursachen, die Hintergründe von mir aus anzuhören im Geschichtsunterricht oder Geografie oder sonst wo. Ja, und mir fällt dann auch noch ein, eine Aufgabe damals mit der Geschichtslehrerin gemeinsam, als die beim Frieden von Saint-Germain war. Ja, das ist auch bei Urs Ruf beschrieben in seinem Buch, wo er nicht die Schwierigkeit des Friedens zuerst erklärt hat von Saint-Germain, der ja irgendwie unbefriedigend geblieben ist. Und manche sagen auch, dieser Friede von Saint-Germain war mit Ursache für den Zweiten Weltkrieg dann. Ja. Und er als Geschichtslehrer hat auch das so gemacht, dass er mal die Klasse in Gruppenarbeiten und auch zuerst einzeln befragt hat, sag deine Meinung und finde Kriterien, wie kann man unter schwierigsten Verhältnissen Frieden schließen? Was fällt euch als 16-Jährige, weil wir sind ja bei den 16-Jährigen, was fällt euch da ein? Wie kann es gehen? Weil sonst bleibt halt der Krieg. Oder sonst wird halt einer irgendwie, bis der am Boden liegt und tot ist oder alles kaputt ist, der ist dann der Verlierer und der andere ist der Sieger. Also da ist ja kein Frieden. Aber wie kann auf so einer schwierigen Basis, auch wie es jetzt ist, zwischen Palästinenser und Israeli oder von mir aus Russen und Ukrainer, wie kann es gehen, zwischen, von mir aus Menschen, wie kann es gehen, dass da unter so schwierigen Bedingungen ein Frieden entstehen kann? Was glaubst du, was braucht es da? Und erstens wird den Kindern dann bewusst, dass Friedensarbeit beinharte, mühsame Arbeit ist. Ja,
ja, und das macht die unterschiedlichen Aspekte natürlich dann bewusst, ja, was da an unterschiedlichen Zugängen, wie das sich verstehen überhaupt funktionieren kann.
Ja.
Ich meine, wenn man es überträgt vom Kleinen ins Große und auch umgekehrt, gibt es ja gewisse Parallelen, wobei natürlich die Komplexität im Großen halt anders gegeben ist und die kann man natürlich nicht so einfach auflösen. Aber ich glaube, was du beschreibst, in diesen Hinterfragen, in der eigenen Positionierung, dem Suchen auch nach Lösungen, was ja ein Durchdenken ist, was alles notwendig ist, macht es ja dann einfach auch bewusst, wie ist die Position des anderen, sein Zugang und was trennt mich von denen.
Ja, und so eine schöne, wie soll ich sagen, ich gehe ja sehr auf das persönliche Erleben, ja, so habe ich eh schon oft gesagt in unserem Podcast. Und ich muss das natürlich dann auch bewusst machen als Lehrerin. Und wenn die dann spürt, ja, in dieser Auseinandersetzung mit der anderen, die einer total anderen Meinung ist, was das in einem auslöst, wenn die versucht, ein bisschen was zu verstehen, ja, oder wenn die sagt, ja, es ist furchtbar, deine, von mir aus, deine Religion, deine Kultur, deine Philosophie, das ist mir alles ganz fremd, das finde ich eigentlich menschenverachtend oder blöd oder sonst wie. Aber das verstehe ich. Wie das dann gut tut, weißt du, und da fängt es für mich an, dass man das Wohltuende spüren kann, wenn ein bisschen Verständnis da ist. Auf einmal hält man die Differenzen besser aus. Ja, die Theorie ist, we are different at equal. Ja, also du bist zwar ganz anderer Meinung und wir können trotzdem von Mensch zu Mensch irgendwie einen Spalt breit einander nahe kommen.
Ja, beziehungsweise wenn man sogar sagt, we agree that we disagree. Also genau. Selbst wenn man zu dem Schluss kommt, wir sind nicht einer Meinung.
Und mal Basis, Mensch, Mensch.
Ja, ja, also zum Beispiel eben die Akzeptanz. Aber trotzdem, um diesen, weil ich eben das Beispiel Israel, Gaza, ja, und Hamas-Konflikt angesprochen habe, um dem noch ein bisschen dem hohen Anspruch, dass diese große globale Konfliktsituation stellt, auch an die Schule noch gerechter zu werden. Also ich bin absolut bei dir. Das wäre auch, ist für mich nachvollziehbar und notwendig, diese Basis, die du beschrieben hast, einmal den Konflikt in der Klasse anzugehen als Basis, dass man auch eine Gesprächsbasis hat, dann auch gemeinsam, da würde ich ja auch tatsächlich, also Störungen haben Vorrang. Ich kann auch in der die Klasse nicht dorthin führen, mir dann komplexen Konflikt anzuschauen und aufzulösen, wenn die Emotionen pausenlos hineinspringen.
Genau. Zuerst und müssen die Emotionen,
die müssen geklärt sein oder zumindest
ans Licht kommen. Ja. Wir müssen heraus können, sonst ist es immer aufgesetzt.
Ja, zumindest angesprochen und geklärt, ja, in methodisch in unterschiedlicher Form. Aber dann führt es natürlich die Verantwortung, gerade die so ein Konflikt halt bietet, und gibt ja auch eine unfassbare Möglichkeit, letztendlich auch eine Verantwortung der Schule, da nicht wegzuschauen, sondern die unterschiedlichen Aspekte anzuschauen und in unterschiedlichen Fächern. Also da fallen uns ja viele, viele Möglichkeiten ein, sei es dann in der politischen Erziehung, in der politischen Bildung, beziehungsweise auch weiter, was medienpolitisch ist, die Berichterstattung darüber, was Faktencheck, was Fake News, was Deepfake, was die, alle diese
seriös und unseriös.
Ganz richtig, aber auch was die audiovisuelle Berichterstattung anlangt, die uns ja dann erreicht, die SchülerInnen über Social Media ganz massiv erreicht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man aufgreifen muss, weil da schwillt ja pausenlos auch die Emotion mit.
Genau. Ich möchte noch dir kurz erzählen, Benedikt. Mein Mann hat die Ausbildung gemacht als Lehrer für politische Bildung. Und ich weiß nicht, wie das heute geht und ob es die Ausbildung heute überhaupt noch gibt, aber zu seiner Zeit, also 90er Jahre, voriges Jahrhundert, ist der immer mit einer ganz starken Selbsterfahrung konfrontiert gewesen und nach Hause gekommen. Also das war keine, die Ausbildung zum politischen Bildungslehrer war genau auf der Ebene, wo ich jetzt die Beispiele gesagt habe. Das heißt, das habe ich jetzt nicht ich als Cosmer mir das ausgedacht, sondern das ist tatsächlich auch eine anerkannte Zugangsweise über die Emotion, damit man dann auch auf der Sachebene gut weiterreden kann. Ja, aber zuerst muss man es selber spüren, weil man kann nicht Krieg spielen. Ja, das wird ihr als Pazifistin sagen. Krieg spielen ist ein verheerendes Spiel. Und darum braucht man die Emotion, man braucht das Erbarmen und das Mitfühlen und die Empathie mit allen Seiten. Ja.
Und es ist vielleicht, ich meine, gerade wenn man sowas in einer Schule angeht, ist es vielleicht auch ratsam, das gemeinsam zu machen und nicht als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer, damit man auch in einem gewissen Konsens und vielleicht mit Unterstützung auch von KollegInnen das angeht und zumindest am gleichen Strang zieht,
ja,
und auch da bewusst macht. Da habe ich schon von vielen guten Beispielen in Schulen gehört, die versucht haben, da tatsächlich auch das gemeinsam anzugehen. Und also gerade wenn so um so ein Thema, das so eine Dominanz auch in der alltäglichen Konfrontation bedeutet.
Und es ist ja, ich will ja nicht schönreden, nicht? Weil natürlich haben wir auch in unseren Schulen kriegstraumatisierte Kinder, die natürlich sehr in der Emotion sind gegenüber den Feinden und so. Also es ist keine einfache Arbeit. Aber ich sehe das die ganze Zeit auch so als Leitbild einer Schule, wenn sie sich zu einer Konfliktlösungskultur bekennen und dann auch Ausbildungen machen, von mir aus gemeinsam. Und das ist dann auch gleich Friedensarbeit. Und das wäre doch wunderschön, wenn eine Schule, ich meine, es gibt auch Schulen, die nennen sich Friedensschule, glaube ich, ja, habe ich schon gehört, aber auch eine Friedensschule, die sich zum Frieden und zum guten Miteinander bekennt, kommt nicht um eine Konfliktlösungskultur umhin.
Ja. Das gehört einfach auch zusammen.
Das ist so.
Denn eben Friedensbemühung, Friedenskultur hat natürlich immer was mit der Konfliktlösungskultur zu tun.
Ja.
Aber eigentlich schön, dass wir diesen Bogen da spannen,
ja,
und eben zum Thema Frieden, den wir so als Werte oft benennen. Einer der Werte, auf die wir so stolz sind und die wir einfordern oder auf die wir uns beziehen. Und da wird es ja sehr konkret, was dann Friedenskultur, Friedensbemühungen, Friede auch in unserem alltäglichen Leben, auch in der Gesellschaft, aber zum Beispiel eben auch in der Schule, in der Klasse bedeutet. Und dass das natürlich alle diese Komponenten, die eine Konfliktlösungskultur braucht, mit einschließen.
Ja, und was es heißt, was Gewaltspirale heißt und wie das geht, ja, also wie gehe ich's im Sinne von Frieden an, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, weil mit reinhauen, Gewalt erzeugt Gewalt, wer Gewalt sieht, wird Gewalt ernten, wir haben ja genug Beispiele, glaube ich, in allen Kulturen und Religionen dafür, und nur so bringt es uns weiter. Wir dürfen davor nicht zurückschrecken. Und
aber eben, wenn du sagst Gewaltspirale, dann ist es ja eigentlich eine ganz klare Ermahnung, ja? Nämlich Konfliktlösungsprozess, die Konfliktlösungskultur, da ein Augenmerk drauf zu lenken.
Sicher.
Denn wir wissen aus der Forschung, wenn das nicht geschieht, dann ist es logischerweise endet es in der Gewaltspirale.
Ja.
Und es wird nicht, Konflikte lösen sich nicht von selber, die kann man nicht unter den Teppich kehren, sondern die muss man anschauen und die muss man eben konkret mit den betroffenen Personen angehen.
Ja, also ich habe schon mit den kleinen Kindern, weil das war ja damals in den 70er, 80er Jahren ganz wichtig, wie können wir friedlich miteinander leben, und habe oft so drei Szenen, hat jede Gruppe drei Szenen durchgespielt mit einem selbst ausgedachten Konflikt. Zum Beispiel, die Tochter möchte mit einem bauchfreien Leiberl in die Schule gehen und die Mutter sagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Ja? Und sie sollten diese Szene einmal spielen. Es gibt eine Siegerin und das ist die Mutter. Sie sollen es noch einmal spielen und es gibt eine Siegerin und das ist die Tochter. Und jetzt sollen sie versuchen, es so zu spielen, dass niemand siegt, sondern dass sie einen Konsens finden, irgendwie miteinander. Und das war beinharte Arbeit. Sie haben sie begeistert beim Spielen, wie die Mutter das Kind niederhaut und sagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch und weißt du, all das. Und das Kind, das protzig und du kannst mir nichts, Mutter, und schau dich selber an. Also die wildesten Dinge, da haben sie sich ausgelebt, das kannten sie, das war auch ihnen auch lustig, das einmal herauslassen zu können. Aber dieses gegenseitige Verstehen, das musste ich ihnen wirklich erst beibringen, die Mutter mal sagen kann, liebes Kind, was gefällt dir denn so daran, dass du mit, als du bauchfrei in die Schule gehen möchtest, was ist denn da dein Beweggrund dafür? Ja? Und die Tochter sagt, und die Tochter stellt irgendwann auch die Frage, Mama, was stört dich denn so, wenn ich meinen Bauch herzeige? Was ist denn für dich schlimm? Also so dieses gegenseitige Aufeinanderzugehen, was wir jetzt ja gerade auch bei Israel und Palästinenser besprochen haben, das war ja auch schon vor 40 Jahren ein Thema, dass man das erlernen muss und dass das nicht leicht ist, weil wir mehr auf Verlierer-Gewinner getrimmt sind.
Ja, ja? Auf Gewinner und Unterlegenen. Ja.
Genau. Und das ist Aufgabe, das muss man lernen. Das kommt nicht vom Himmel geflogen, von selber, sondern das ist eine schöne Aufgabe von Schule. Das muss ja jeder Lehrer können und jede Lehrerin. Und muss in jedem Fach gemacht werden. Ja? Also da hört sie dann auch auf, dass Lehrerin sagen kann, und du wirst dich schon anschauen, so kommst du sicher zu keiner Matura und bei mir schon gar nicht. Also so dieses Niederhauen oder Niedermachen, das hört sich auf beiden Seiten auf.
Ja, aber gerade die Gegenwart und wenn man eben beschwört oder beklagt, dass eben Konflikte in unseren Klassenzimmern und in der Gesellschaft immer mehr zunehmen, dann wird es ja eben gerade dann ist die Notwendigkeit gefragt, das anzugehen und eben nicht zu ignorieren, denn das alleine ist die Basis. Also Lernen passiert da, auch in unserem Verständnis. Lernen passiert in dem Anschauen von Konflikten, im Versuch, in diesem anstrengenden Prozess des Lösungsversuches, der Friedensarbeit. Aber es ist letztendlich auch die Basis, die Schule, die Lernen, die Miteinander. Und wir kommen wieder zum Anfang. Wir befinden uns ja im Miteinanderlernen, erst dann notwendig macht. Und das braucht Regeln. Schön. Und diese Regeln müssen wir ja auch sehen und auch annehmen.
Genau. Und unser Podcast heißt Leben lernen.
Und da wird sehr, sehr konkret
zum Und Leben. Ich denke mal, Konfliktlösungskultur ist, wenn man das Kindern mitgeben kann, stell dir vor, Benedikt, wenn wir unseren Kindern die Fähigkeit, friedlich zu reagieren, auch wenn man selber entsetzt ist oder verärgert ist. Verletzt ist, trotzdem würdevoll reagieren zu können, was wir da den Kindern mitgeben, das ist ja mehr als jedes Sachwissen. Ich meine, das darf man nicht gegeneinander ausspielen, alles ist schon wichtig. Klar. Aber ich halte das eben für sehr, sehr notwendig. Und umgekehrt muss ich sagen, ein Kind, das so stark emotionalisiert ist, egal ob in so einem Konflikt oder in so einem Konflikt oder in einem religiösen Konflikt oder so.
Oder ein Generationenkonflikt oder wie auch immer.
Es wird nicht auf der Sachebene ansprechbar sein. Ja, das wird sie nicht interessieren für gentechnische Veränderungen im Saatgut oder wo ich halt gerade bin im Unterricht oder für physikalische Dinge oder für Texte. Ist egal. Wie die Ruth Kohn, das hast du eh du schon immer wieder zitiert, wenn Störungen da sind, dann nehmen Störungen so oft sehr viel und manchmal 100% der Energie weg, die man fürs Lernen brauchen würde. Und darum zahlt sich das ja auch vom Sachwissen her aus, dass man Konflikte anspricht.
Und so wie im Kleinen als auch im Großen und Und da zeigt sich für mich einfach, ja, was wir da in der Schule lernen, das lernen wir ja auch für die Gesellschaft. Also die Muster, wenn wir jetzt da über eine Klassensituation sprechen, wo junge Menschen miteinander sind, dann sind die Parallelen zu unserer Gesellschaft, zu unserem unterschiedlichen Situationen, unserer Lebensrealität bis hin auch zu politischem Diskurs und politischen Konflikten, wo Parteien aufeinandertreffen. Die Muster sind alle ähnlich.
Ja.
Und der Weg der Konfliktlösung und der Konfliktlösungskultur ist ein ähnlicher. Also deswegen da die Möglichkeit nützen, es in der Schule zu lernen, dort anzusprechen, dort anzugehen, dann lernen wir auch fürs Leben.
Genau.
Liebe Elsbeth, ich danke dir.
Danke für dieses interessante Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.